Meine Damen und Herren, ich hatte erst gewisse Bedenken wegen des Titels meines Vortrags, weil ich nicht über Veränderungen des Bewusstseins, sondern über Veränderungen der Materie sprechen, parapsychologische Veränderungen der Materie sprechen will. Aber nach den Vorträgen, die wir jetzt vorher gehört haben und nach diesen sehr positiven Bemerkungen, die man über meine Arbeit gemacht hat, traue ich mich schon, mein Referat vorzutragen. In den letzten Jahren sind von Physikern und Kosmologen Forschungen veröffentlicht worden, die in den Tatsachen und Gesetzen der Evolution des Kosmos vor der Bildung der Erde Hinweise finden, einen Planeten entstehen zu lassen, auf dem organisches Leben sich entwickeln konnte. Da ist zunächst eine Arbeit von Martin Rehse, einem Astronomen, The Anthropic Universe, in der dargestellt wird, dass das Leben und wir Menschen auf der Erde nur existieren können, weil auf ihr die materiellen Prozesse in einer diesem Ziel sorgfältig angepassten Weise verlaufen. Ich referiere die wesentlichen Gedanken dieser Arbeit. Die Arbeit ist aus dem Jahr 1987. In dem Universum herrschen physikalische Gesetze und fundamentale Kräfte und deren Entwicklung verläuft in einer Weise, dass intelligentes Leben entstehen konnte. Zu diesen Gesetzen und Kräften gehören die konstanten Massen der Protonen und Elektronen und die elektrische Ladung der Elektronen sowie die starken und schwachen Bindungskräfte, die die Eigenschaften der atomaren Kerne beherrschen. Die Verhältnisse zwischen diesen Kräften haben ebenfalls eine grundsätzliche Bedeutung. Das Verhältnis zwischen der elektrischen Kraft zwischen Proton und Elektron in einem Wasserstoffatom zu der Gravitation zwischen diesen beiden Partikeln ist ungefähr 10 hoch 39. Das heißt, die Gravitation ist ungeheuer klein, sodass wir sie im Maß des Atoms vernachlässigen können. Andererseits haben aber die elektrischen Kräfte positive und negative Ladungen, die sich gegenseitig aufheben. Deshalb wird die Gravitation immer stärker sein bei genügend großen Massenansammlungen, trotz ihrer relativen Schwäche im Verhältnis zu den elektrischen Kräften. Die Gravitation dominiert gegenüber den elektrischen Kräften bei einer Zusammenfassung von 10 hoch 38 Protonenmassen. Das sind aber die Massen von Sternen. In solchen durch die Gravitation zusammengehaltenen Massen wird durch die Atomverschmelzung eine ungeheure Menge von Energie frei. Die Kraft der Gravitation im Innern der Sterne ist aber groß genug, um die zerreißende Kraft dieser Energie die Waage zu halten, so hat die Sonne Bestand, obwohl sie so viel Energie ausstrahlt, von der die Erde leben kann. Anthropische Überlegungen sind auch angebracht, wenn wir das Alter des Universums bedenken. Um Leben die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln, musste eine Generation von Sternen entstehen und sterben, um schwere Elemente zu produzieren, um dann aus diesen Elementen die Sonne sich zusammenfügen zu lassen. Außerdem musste einem Planeten der Sonne, unserer Erde, für Milliarden Jahre das Licht dieser Sonne zur Verfügung stehen, um die Evolution des Lebens auf dieser Erde zu ermöglichen. Der Ausdehnungsprozess des Universums muss also genügend lange währen, damit das Licht der Sonne helfen kann, das Leben auf der Erde entstehen zu lassen. Astronomen weisen auch darauf hin, dass die physikalischen Gesetze und die Verhältnisse zwischen ihnen fein ausgewogen sein müssen, um Leben bilden zu können. Wenn zum Beispiel die Kräfte, die Atomkerne zusammenbinden, ein wenig stärker im Verhältnis zum Elektromagnetismus wären, dann würde das Diproton, ein Atomkern, der aus zwei Protonen besteht, ein stabiles Proton bilden. Einfache Wasserstoffatome würden nicht existieren und die Sterne würden sich ganz verschieden entwickeln. Wäre aber diese Kernkraft in diesem Verhältnis zum Elektromagnetismus ein wenig schwächer, dann wäre kein Element außer dem Wasserstoff stabil und Eisen, Kohlenstoff, Sauerstoff und alle die übrigen, die aus Wasserstoff und Helium aufgebaut wurden, würden nicht existieren. Die Konstanten in dem Verhältnis zwischen den Atomen mussten also bestimmte Werte haben, um ein dem Leben dienliches Universum zustande zu bringen. Alle die erwähnten Kräfte hätten ja in Verhältnissen vorhanden gewesen sein können, die für die Entstehung des Lebens ungeeignet gewesen wären. Der Autor, den ich hier zitiere, der Autor fragt dann weiter, sollen wir nur einfach überrascht sein, dass ein empfindliches Gleichgewicht zwischen fundamentalen Kräften und physikalischen Konstanten herrscht? Bedeutende Wissenschaftler sind mit dieser Ansicht nicht zufrieden. Freeman Dyson sagt, in einem gewissen Sinne wusste das Universum, dass wir, das heißt die Menschen, kommen würden. Und Fred Hoyle ist der Ansicht, die Gesetze der Physik seien mit Absicht im Hinblick auf ihre Folgen innerhalb der Sterne entworfen worden. Wir existieren nur in Teilen des Universums, in denen die Energiemasse der Kohlenstoff- und Sauerstoffkerne angemessen gesetzt waren. Riese diskutiert dann verschiedene Möglichkeiten, die sich Physiker und Kosmologen in Bezug auf die Bildung und variierenden Eigenschaften eines Universums ausgedacht haben und fragt schließlich, was ist also die physikalische Stellung der anthropischen Streitfrage? Anthropisch, das heißt, ist der Kosmos von Anfang an so gebaut worden, Milliarden vor Jahren, bevor überhaupt die Erde entstanden ist, dass einmal eben eine Erde, Sonne und Erde und Leben entstehen konnte? Fred Hoyle. Manche werden diese Erwägungen ablehnen, weil sie keine wissenschaftlichen Erklärungen im eigentlichen Sinne darstellen. Und Riese kommt schließlich zu dem Schluss, dass theoretische Physiker das anthropische Prinzip nicht ernst nehmen sollten. Wenn es eine besondere Theorie für alles gibt, dann hat es sicher einen Sinn, dass die Gesetze der Physik nicht anders haben sein können. Fred Hoyle, den ich eben schon nach der Arbeit von Riese zitiert habe, hat eine entschiedene Meinung über die anthropischen Eigenschaften des Universums. Er hat ein Buch, The Intelligent Universe, mit dem Untertitel A New View of Creation and Evolution, 1983 veröffentlicht, womit schon gesagt ist, dass er schon der kosmischen Entwicklung vor der Entstehung des Lebens auf der Erde Eigenschaften zuspricht, die eine Entwicklung des Lebens begründen können. Er ist der Ansicht, dass Leben auf der Erde entstanden ist von Viren und bakterienähnlichen Lebewesen aus dem Universum, die mit der kosmischen Strahlung auf die Erde geraten seien und dort in den ursprünglichen Seen und Meeren Gelegenheit gefunden hätten, sich zu vermehren und die Grundlage für die weitere Entwicklung der Lebensformen zu bilden. Hoyle hält die Darwin'sche Theorie der Evolution mit ihrer Betonung der erfolgreichen Arten im Lebenskampf der Anpassung an die Umwelt als Prinzip der Selektion für einen Fehlweg. Diese Theorie habe nur deshalb die führende Stellung im Reich der Naturwissenschaften erhalten, weil in der Mitte des vorigen Jahrhunderts England sich sehr verändert hatte im Verhältnis zu den zwei vorhergehenden Jahrhunderten. Die Industrialisierung hatte große Fortschritte gemacht, und die konservativen Kräfte standen sehr unter dem Druck populärer Bewegungen, die sich durch ganz Europa verbreitet hatten. Darwins Buch, Der Ursprung der Arten, war Wind auf der Mühle dieser Bewegungen. Und das erklärt wohl den großen Erfolg, mit dem das Buch aufgenommen wurde. Darwin wurde zu einer Führerfigur in dem sozialen Denken. Darwin nahm an, dass Variationen der Arten durch Veränderungen der Umwelt bedingt würden. Jedoch Schüler von ihm, die Neodarwinisten, hielten die Mutationen für die Ergebnisse von Fehlkopierungen in den Molekülen der Desoxyribonukleinsäure, das heißt der Grundlage der Vererbung. Nun ist Hoyle der Ansicht, dass solch große Fehlkopierungen Sprünge zur Folge haben können, die schlecht sind, aber nicht neue Arten mit vollkommen neuartigen Gestalten erzeugen können. Ein Herumspielen mit den Buchstaben einer Nachricht wird ihren Inhalt zerstören und keinen neuen Sinn ergeben. Er sieht eine Lösung des Problems der Evolution in dem Material, das aus dem kosmischen Raum die Erde bombardiert. Sichergestellte Befunde von den Meteoriten eingeschlossenen, versteinerten Organismen führen ihn zu der Annahme, dass auch lebende Viren und Bakterien auf diesem Wege auf die Erde gelangt seien, und hier günstige Bedingungen zu weiteren Entwicklungen von Lebensformen gefunden hätten. Er glaubt, dass auch die Oberfläche des Planeten Mars Hinweise auf eine Besiedlung aus dem Kosmos zeigt, dass dieses Experiment aber nicht gelungen sei wie auf der Erde. Aber trotz der Anwesenheit der Mikroorganismen im Raum und auf anderen Planeten und ihrer Fähigkeit, eine Reise durch die Erdatmosphäre zu überleben, bleibt die Frage, wie die erstaunliche Komplexität des Lebens auf der Erde sich entwickeln konnte. Aber auch in dieser Hinsicht glaubt Hoyle, dass das ganze Universum viel reicher an Möglichkeiten ist, diese Fragen zu lösen, als die irdische Umgebung. Die Zusammensetzung der Struktur der Gene der Arten auf der Erde werden nicht nur durch Mutationen zu einer höheren Entwicklung befähigt, sondern wiederum durch die Verbindung mit Genen von außerhalb der Erde. Deshalb ist es aber auch das Genmaterial auf der Erde überreich. 95% der Desoxyribonukleinsäure des Menschen ist in diesem Sinne überflüssig. Und noch größere Mengen sind überflüssig bei niederen Pflanzen und Tieren. Eine Amöbe zum Beispiel kann 500 Mal so viel DNS als der Mensch haben. Alle diese und andere Befunde machen verständlich, dass die Evolution nicht in dem stillen Weg mit kaum merkbaren Veränderungen der Arten erfolgt, wie Darwin es sich dachte, sondern in überraschenden Sprüngen ohne Zwischenglieder. Ich bin durch die Entwicklung der Forschungsmethode und Wissenschaft der Biosemiotik, deren Eigenart ich Ihnen gleich näher erläutern werde, vor die Probleme der Evolutionstheorie Darwins nie gestellt worden und will Ihnen aus einigen Themen dieser Biosemiotik verständlich machen, weshalb die Entwicklung des Lebens und des Menschen unmöglich machende Bedingungen nicht aufgetreten sind. Also, ich spreche jetzt über Begründung der Biosemiotik als Forschungsmethode für die Schöpfung und die psychophysische Relation. Wenn wir über Schöpfung und damit auch über die Schöpfung der Welt reden wollen, stehen wir sofort vor der alten philosophischen Frage: Hat die Welt einen geistigen oder einen materiellen Ursprung? Wenn man die Ergebnisse der Naturwissenschaften und vor allem der Physik als Grundlage nimmt, gilt die Materie beziehungsweise ihre Energie als primärer Faktor. Geht man von den Religionen aus, dann ist Gott als immaterielles Wesen der Ursprung. Beeinflusst von der Ausdruckswissenschaft, insbesondere der Graphologie von Ludwig Klages und seiner erscheinungswissenschaftlichen Philosophie, habe ich zunächst ein immaterielles Prinzip, das ich Seele und später transzendentale Subjektivität genannt habe, meinen Untersuchungen der psychophysischen Funktion im zentralen Nervensystem zugrunde gelegt und sie in einem Buch Symbolik des Hirnbaus 1935 veröffentlicht. Später habe ich diesen immateriellen Ursprung Gott genannt, wie es ja heute in den Darstellungen auch anderer Wissenschaftler nicht mehr unmöglich geworden ist. So lautet der Titel meines letzten Buches »Die Evolution als innere Anpassung an Gott«. Und aus derselben Einstellung will ich hier besonders einige Ergebnisse der Physik und Parapsychologie betrachten und behandeln, weil wir uns aufgrund ihrer Gegensätze und trotzdem ihrer Zusammenhänge, wie etwa im Falle der parapsychologischen Phänomene der Psychokinesen, am besten dem Geheimnis der psychophysischen Relation nähern können. In den Tatsachen und Gesetzen der Physik und den Phänomenen der Parapsychologie lassen sich Gesetze der Schöpfung aufzeigen, die erwähnte Theorie der Evolution unterstützen und aus denen auch in einer neuen Sicht die Aufgabe des Menschen neu erscheint. Ich hätte die Themen in meinem zuletzt genannten Buch auch diese Abhandlung nicht auf mich nehmen können, wenn ich nicht in weiten Bereichen der Naturwissenschaften solche geisteswissenschaftlichen Methoden schon angewandt hätte. Im Unterschied zu den nach kausalen Erklärungen suchenden Naturwissenschaften setzte ich Intention von Ausdruck und Kommunikation als ontologische Ursprungsrelation voraus und fragte nach dem in den Tatsachen und Phänomenen sich offenbarenden Sinn. Das heißt, Sinnforschung statt Kausalforschung war hier im Vordergrund. So wurden in einer ersten Untersuchung die Unterschiede zwischen der linken und der rechten Seite des Leibes mit ihren verschiedenen vegetativen Funktionen und ihrer Rolle im Verhalten und Erleben des Menschen zum Gegenstand einer solchen Untersuchung im Jahre 1930. Als ein für solche Forschung besonders geeignetes Material wurde dann das zentrale und periphere Nervensystem der Wirbeltiere und des Menschen in der schon genannten Symbolik des Hirnbaus und später auch der wirbellosen Tiere von diesem Standpunkt aus analysiert. Schließlich wurde diese Methode bei allen lebenden Systemen, wie auch bei den für das Leben wesentlichen Informationsprozessen in den Zellen angewandt, Jahre 1950. Diese Forschungsmethoden, ihre Ergebnisse als eine Wissenschaft, habe ich dann später Biosemiotik genannt, 1962. Der Begriff der Information weist auf die ursprüngliche Vorlage für alle diese Arbeiten hin. Die Sprache als die der Kommunikation dienende Zeichenbildung des Menschen. Die Sprache ist ja ein natürlicher Ausdruck menschlichen Wesens, aber um diese Kommunikation, ihre Entstehung und Entwicklung zu erforschen, genügt nicht die in den Naturwissenschaften übliche Bestimmung einer objektiv aufzeigbaren Ursache zu ihrer ebenfalls objektiven Wirkung, also ein diadisches Verhältnis. Charles Sanders Peirce, der amerikanische Philosoph, hat im Unterschied hierzu die triadische Struktur von Zeichenprozessen sehr klar herausgearbeitet. Zeichen sind von etwas für jemanden. Zeichen haben ein Objekt, eine Bedeutung für den, der die Zeichen gebraucht oder sie interpretiert. Die Bildung und das Verstehen von Zeichen sind grundsätzlich psychophysische Prozesse. In der Semiotik der Wissenschaft von den Zeichen unterscheidet man die Semantik, die Untersuchung des Sinnes von Zeichen, von der Syntaktik, der Form und Ordnung der Zeichen in Kommunikationsprozessen und die Pragmatik, die Wissenschaft von ihrem Gebrauch. Es gibt nun im Bereich der Parapsychologie eine Reihe von Befunden, die verlangen, auch die Tatsachen der Physik als Ausdruck bzw. Zeichenprozesse anzusehen. Das heißt, ihnen ebenfalls eine psychophysische Natur zuzuschreiben. Ich habe im März 1988 auf dem 6. Weltkongress der World Association for Dynamic Psychiatry in München einen Vortrag gehalten, der unter dem Titel Biosemiotische Analyse der Verwandtschaft zwischen Parapsychologie und Physik inzwischen auch veröffentlicht wurde. Ich führe diese Behauptung von den psychophysischen Eigenschaften der anorganischen Materie mit diesen Einzelheiten ein, weil sie dem wissenschaftlichen Zeitgeist im Allgemeinen als unsinnig und nicht der Beachtung wert erscheinen. Ich halte es deshalb auch nicht für unangebracht, hier noch zu erwähnen, dass man mich im Dezember 1987 als Active Member of the New York Academy of Sciences, offenbar als Reaktion auf das oben genannte Buch über die Evolution, vorgeschlagen und aufgenommen hat, was doch wohl belegt, dass man solchen biosemiotischen Untersuchungen wissenschaftlichen Bedeutung zuspricht. Denn die New York Academy of Sciences ist streng aus auf naturwissenschaftliche Korrektheit, Begründetheit. Es gibt zwei Eigenschaften in dem zentralen Nervensystem des Menschen, die für die Funktionsweise dieses Systems grundlegende Bedeutung haben. Sie sind aber schon vorher in allen Systemen, die die Evolution von der anorganischen Materie bis zu Menschen und seinem Geist, seinen Religionen und seinen Wissenschaften aufbauen, von wesentlicher Bedeutung. Ich will deshalb auf sie eingehen, weil sie auf die Probleme, die in dem Artikel von Reese und in dem Buch von Hoyle aufgeworfen wurden, in einer neuen Weise antworten. Die erste dieser Eigenschaften ist die seltsame Eigenart der Kreuzung im Zentralnervensystem, in dem die linke Körperseite in der rechten Hirnhälfte ihre wesentliche Vertretung besitzt und die rechte Körperseite in der linken Hirnhälfte. In Bezug auf diese Kreuzungen im Nervensystem haben noch vor kurzem zwei Forscher dieses Systems die Nobelpreise erhalten haben, Professor Hubel und Professor Wiesel, behauptet, the meaning of these crossings is unknown. Der Sinn dieser Kreuzungen ist unbekannt. Für mich war aber die Entdeckung des Sinns dieser Kreuzungen, als ich in dem Neurologischen Institut der Stadt Frankfurt am Main Ende der 20er Jahre als Volontärassistent arbeitete, der Schlüssel zum Verständnis der Struktur und Funktionsweise des Nervensystems. Die ganze Entwicklung der Biosemiotik und der Arbeiten und Bücher, die ich von 1930 an mit Über links und rechts beginnend veröffentlicht habe, beruhen auf dieser Grundlage. Solche systematische Faserkreuzungen kommen nicht nur in der ausgedehnten, alle Systeme der Sinnesorgane und der Motorik umfassenden Weise vor, wie sie bei den Wirbeltieren und den Menschen festgestellt wurden. Sie treten auch in allen optischen Systemen wirbelloser Tiere auf, wenn sie Augen entwickeln, die Objekte in der Umwelt unterscheiden können. Ich vermute, dass diese beiden Nobelpreisträger Hubel und Wiesel von dieser Tatsache keine Ahnung hatten. Dass sie also nicht über wirbellose Tiere, über Insekten und die Kreuzungen in den Augen der Insekten je nachgedacht haben. Da sie zum Verständnis der von Riese und Heul aufgeworfenen Probleme wesentlich sind, zitiere ich einige Stellen aus meinen vor vielen Jahren veröffentlichten Darstellungen, die aber wenig bekannt geworden sind, weil die ganze Betrachtungsweise so ungewöhnlich war. Der Tatbestand des menschlichen Bewusstseins entspricht der Formel: Ich habe bewusst etwas. Phänomenologisch tritt nie ein Ich, ein Subjekt auf, ohne ein Etwas, ein Objekt, macht dieses Objekt ein Ding, eine Vorstellung, ein Gefühl oder ein Ziel sein. Und solch ein Objekt ist immer Repräsentant der Welt, mit der das Subjekt verbunden ist. Halten wir das zentrale Nervensystem für den symbolischen Mittler zwischen dem in den objektiven Phänomenen erscheinenden vitalen Zusammenhang und den Erlebnissen, dann muss die Polarisierung dieses Zusammenhangs in Subjekt und Objekt, in Eigen- und Fremdpol des Erlebens ein Grundthema der Symbolik des zentralen Nervensystems bilden. In dieser Differenzierung von gleichzeitig und gekreuzt funktionierenden Zentren sehe ich die symbolische Entsprechung der Polarisierung der dem Erleben zugrunde liegenden Zusammenhänge in das Gegenüber von Erlebendem und Erlebtem, von Subjekt und Objekt, jene elementare Strukturierung, die die Phänomenologie unseres Erlebens feststellt und die unser ganzes Erleben, jeden Moment, wo wir Bewusstsein haben, haben wir auch ein Objekt dieses Bewusstseins. Dieses Gegenüber, das ist eben das, was hier in dem zentralen Nervensystem symbolisch vermittelt wird, indem das, was von der aufnehmenden Seite, die das Subjekt repräsentiert, es hinübergeht auf die andere Seite, um das, was aufgenommen wurde, als Objekt gegenüberzustellen. Durch physiologische und tierpsychologische Experimente kann zumindest in Bezug auf den Gesichtssinn mit höchster Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass auch wirbellose Tiere wahrnehmen. Demnach ist anzunehmen, dass sie die charakteristische Umkehr der Anordnung im Verhältnis des primär Aufnehmenden zu dem entfremdeten Zentrum und die Kreuzung der Faser zwischen beiden aufweisen, und diese Annahme ließ sich in Bezug auf den Gesichtssinn ausnahmslos bestätigen. Sämtliche Tiere mit entwickeltem Sehvermögen, Insekten und Krebse mit ihren Facettenaugen, Spinnen mit ihren Linsenaugen und dann die Kopffüßler mit ihren den der Wirbeltiere ähnlich gebauten Augen, alle zeigen diese charakteristische Umkehr der maßgebenden Zentren mit der Kreuzung der verbindenden Fasern zwischen ihnen. Nur ein Unterschied fand sich im Verhältnis zu den Wirbeltieren. Während die Wirbeltiere und auch wir Menschen mit unseren beiden Augen so sehen, als ob sie ein einziges Auge wären, das heißt, beide Augen haben ein zusammenhängendes, gemeinsames Gesichtsfeld, wird bei den Wirbellosen das Eindrucksbild jedes Auges für sich allein entwickelt. Facettenaugen haben sich nach Ansicht von Zoologen viermal unabhängig voneinander in der Phylogenese zu einem höheren Grad der Ausbildung entwickelt. Bei Krebsen, Limulus, Cutigera und den Insekten. Linsenaugen erreichen dreimal unabhängig voneinander, bei Spinnen, Kopffüßlern und Wirbeltieren eine höhere Entwicklung. Jedes Mal tritt mit der höheren Leistungsfähigkeit in den Augen auch eine Kreuzung der Fasern in den Nervensystem, auch jedes Mal tritt mit der höheren Leistungsfähigkeit der Augen auch eine Kreuzung der Fasern in dem Nervensystem auf, das diese Leistung vermittelt. Obwohl diese Nervensysteme im Übrigen ganz verschiedenartig angelegt und aufgebaut sein mögen. Angesichts dieser Tatsachen dürfte man uns kaum das Recht absprechen, diese Kreuzung der Fasern als eine für den Vorgang des Sehens wichtige anatomische Struktur anzusehen. Diese Kreuzung hat Cajal, der berühmteste Neurologe, Anfang dieses Jahrhunderts in Spanien gelebt hat, der hat sich Gedanken gemacht über die Kreuzung. Aber er konnte nicht recht klug werden, was da, und er hat nur die Kreuzung bei den Wirbeltieren gesehen und bei Menschen. Das aber überall, wo Augen sich entwickeln, die ein Bild, ein Gegenüber entwerfen, diese Kreuzungen auftreten, obwohl die Augen ganz verschiedenartig aufgebaut sein mögen, Facettenaugen, Linsenaugen, und das ganz verschiedenartige Ursprung in der Tierwelt hatten, ganz verschiedene Genesen hier wirksam werden. Immer kommen diese Kreuzungen, wenn ein gutes Sehen erfolgt, glaube ich, dass man hier eben diese Kreuzungen als wesentlich ansehen muss, um ein Objekt dem Subjekt des Erlebens gegenüberzustellen. Um die symbolische Vermittlung des Erlebens durch das Nervensystem zu verstehen, aber ich will noch mal sagen, wie gesagt, Hubel und Wiesel haben vor zwei, drei Jahren haben sie geschrieben, der Sinn der Faserkreuzung ist unbekannt. Obwohl das so ein, aber ich zweifle, ich weiß nicht, ob sie je darüber haben nachdenken müssen, dass auch bei wirbellosen Tieren so etwas vorkommt, weil sie nur eben das Nervensystem des Menschen und der Wirbeltiere untersucht haben, und zwar bestimmte Teile des Nervensystems, des Mittelhirns, und dass sie gar nicht eben diese Breite des Phänomens in der ganzen Evolution gekannt haben, dass sie zu der Ausspruch kommen konnten, der Sinn der Faserkreuzung ist unbekannt. Um die symbolische Vermittlung des Erlebens durch das Nervensystem zu verstehen, ist die Unterscheidung von Innen- und Außensystemen noch wichtiger als die Faserkreuzung. Von den caudalen Segmenten des Rückenmarks bis zu dem Kopf des Schwanzkerns des Nucleus caudatus liegt im Innern des zentralen Nervensystems des Menschen graue Substanz. Das heißt, ein System von Zentren von Ganglionzellen, das fast überall von weißen Fasermassen umschlossen wird und das ich wegen seiner Lage als Innensystem bezeichnet habe. Außerhalb von jener umschließenden weißen Marksubstanz haben sich an einigen Stellen flächenhaft ausgebreitete Rindenzentren von Ganglionzellen entwickelt, wie das Mittelhirndach, die Kleinhirn und vor allem die Großhirnrinde, die wegen ihrer Lage den Namen von Außensystemen verdienen. Um die Bedeutung dieses Unterschieds zwischen Innen- und Außensystemen zu verstehen, zitiere ich eine Stelle aus der erwähnten Symbolik des Hirnbaus, also dem 1935 veröffentlichten Buch. Die beiden Lebenspole, Organismus und Welt, sind in sich selbst wieder polarisiert. Der Organismus als Leib und Seele, die Welt als körpergebundene Erscheinung und Wesen dieser Erscheinung. Wesen und Seele sind unanschaulich und im Verhältnis zur körperlichen Erscheinung und zum Leib ein Inneres. Diesem Verhältnis entsprechend und seinen Baugesetzen folgend zeigt nun das zentrale Nervensystem ebenfalls eine Scheidung in innen und außen angeordnete Zentren. Die äußeren ermöglichen das Erlebnis der Erscheinung des eigenen Körpers und der körpergebundenen Erscheinung der Welt. Die inneren dagegen dienen dem Erlebnis des Wesens dieser Erscheinungswelt und den Wirkungskräften der eigenen Seele. Alles, was als Oberfläche und Außenseite angelegt ist im zentralen Nervensystem, die Groß- und Kleinhirnrinde, das Mittelhirndach bzw. bei den Säugern die vorderen und hinteren vier Hügel, vermittelt die Verbindung mit der anschaulichen Außenseite der Welt und dient den Wirkungen, die von dieser Außenseite ausgehen. Alles, was innen liegt und wo nicht zu ihnen gehörenden Faserbahnen oder anderen Zentren umhüllt wird, vermittelt die Verbindung mit dem unanschaulichen Wesen und ermöglicht den wirkenden Einsatz der Erregung der ihrerseits ja innerlichen Seele. Das Außen und Innen in der erlebten Wirklichkeit und das Außen und Innen in dem dieses Erleben vermittelnden zentralen Nervensystem stimmen miteinander überein. Ende des Zitats von 1935. Eine solche Unterscheidung von Innen- und Außensystem ist aber nicht nur wesentlich für die Funktion des zentralen Nervensystems der Wirbeltiere und des Menschen. Schon in der Organisation des Leibes der Wirbellosen gibt es einen solchen für die Lebensweise dieser Tiere wesentlichen Unterschied, in dem das Innensystem bei ihnen aus ihrem Nervensystem und den Muskeln besteht und das Außensystem von der Haut mit ihren Sinnesorganen gebildet wird. Noch früher in der Evolution, bei einzelligen Tieren, die in der Kern der Zelle und das Protoplasma und die Zellmembran als Außensystem. Vergleicht man das Verhältnis zwischen Innen- und Außensystem bei den Wirbellosen mit denen bei den Wirbeltieren und den Menschen, dann ist es zunächst bemerkenswert, dass die Funktion des von der Haut des Leibes mit ihren Sinnesorganen gebildeten Außensystems nicht mehr das Erlebnis, der mit der Welt unmittelbar vermittelt wird, wie bei den Wirbellosen, sondern die in dem zentralen Nervensystem gebildeten Rindenzentren, wie das Mittelhirndach und schließlich die Hemisphären des Großhirns und die Rinde des Kleinhirns notwendig werden, um diese Funktion zu leisten. Bei den Menschen schließlich bildet sich noch ein weiteres Innen- und Außensystem aus, in dem die linke Hemisphäre die für das Denk- und Willensvermögen wesentlichen Funktionen übernimmt und die von derselben Hemisphäre vermittelte Sprache das dazugehörige Außensystem bildet. Der Aufstieg in der Evolution zu den Wirbeltieren und den Menschen verlangte also eine Verlagerung des Außensystems der Sinnesorgane des Leibes in das Innensystem des zentralen Nervensystems, sodass wir nicht direkt mit der Umwelt kommunizieren wie die Wirbellosen, sondern nur über die von dem zentralen Nervensystem vermittelten Imaginationen. Der Geist des Menschen mit seinem Wollen und Denken ist sogar primär eine unmittelbare Funktion der transzendentalen Subjektivität, die die linke Hemisphäre zu ihrer Verwirklichung benutzt. Ist die linke Hemisphäre in der Kindheit durch einen Geburtsfehler oder durch eine Erkrankung zur Übernahme dieser Aufgabe unfähig geworden, so kann die rechte Hemisphäre diese Funktion übernehmen, was auch darauf hinweist, dass die transzendentale Subjektivität der primäre Veranlasser dieser geistlichen Möglichkeiten ist, für deren Verwirklichung aber eine der Hemisphären notwendig ist. Ehe ich auf die Psychokinese als das in unserem Zusammenhang interessanteste Gebiet der Parapsychologie eingehe, möchte ich noch über einen Versuch mit einem weiblichen Medium berichten, der bei der Wiederholung einige Monate später etwas ungewöhnlich verlief. Das Medium sollte kleine Gegenstände, die je in einer Schachtel verpackt waren, beschreiben und ihre Bedeutung für ihren Besitzer angeben. Man nennt diese Untersuchungsweise Psychometrie. Ich hatte einen in Israel ungewöhnlichen Gegenstand, ein deutsches bronzenes Sportabzeichen, das ich mit 21 Jahren als Student in Deutschland gewonnen hatte, verpackt. Von etwa 20 Aussagen etwa waren 18 sehr gut. Nach einigen Monaten war wieder eine Sitzung mit diesem Medium. Ich verpackte nun dasselbe Abzeichen, weil sie das doch nicht vermuten würde. Es waren etwa 6 Schachteln auf dem Tisch, die alle sehr ähnlich aussahen. Das Medium arbeitete gut. Als noch 2 Päckchen auf dem Tisch waren, nahm sie das eine, von dem ich glaubte, dass es das meine war. Sie sagt auch sofort unter Lachen, aha, sie wollten mich hineinlegen. Sie haben wieder dasselbe Sportabzeichen eingepackt. Ich war überrascht durch die Schnelligkeit ihrer richtigen Lösung. Aber als sie das Päckchen öffnete, war ein anderer Gegenstand darin. Ich war überrascht wie sie. Mein Sportabzeichen war in dem zweiten Päckchen. Sie hatte nicht psychometrisch den Gegenstand erraten, sondern telepathisch meinen Irrtum übernommen. So wird wohl oft in solchen Versuchen das Wissen nicht von dem Gegenstand selbst gewonnen, sondern telepathisch von dem Menschen übernommen, der den Gegenstand verpackt hat oder sonst weiß, was darin ist. Es gibt viele solcher psychokinetischer und telepathischer Phänomene. Sehr viele Menschen und besonders oft auch Wissenschaftler glauben nicht, dass es solche Vorgänge tatsächlich gibt. Sie halten sie für Schwindel oder Selbsttäuschung. Ich berichte deshalb dieses auch und auch noch andere spätere Beispiele, weil ich mich für ihre Echtheit verbürgen kann. Hier sollen uns diese parapsychologischen Phänomene nur dazu dienen, die überräumliche und überzeitliche Wirkung der transzendentalen Subjektivität auch im Bereich der anorganischen Materie zu belegen. Das ist das Entscheidende, was man aus diesen Versuchen lernen kann, dass auch die anorganische Materie, wie unser eigenes Wesen selbst, eben immer getragen oder gehalten wird von einer transzendentalen Subjektivität, einem geistigen Prinzip, überräumlich und überzeitlich, das sich in unserem Wesen individuiert, als unser Ich erscheint. Aber wir stehen alle in diesem Zusammenhang und deshalb kommen eben diese überraschenden telepathischen oder sonstigen parapsychologischen Phänomene vor. Über innere Anpassung in der anorganischen Materie. Die zentrale Rolle der Innensysteme für die Evolution von Leben, Seele und Geist ist wohl aus unserem Überblick ersichtlich. Phänomene, wie sie in der Parapsychologie berichtet werden, verlangen aber auch die anorganische Materie in diese evolutionären Bereiche psychophysischer Phänomene einzugliedern. Denn nicht selten können medial begabte Menschen metallische Gegenstände wie Löffel und Gabeln durch ihre Intentionen verbiegen, verdrehen und zerbrechen. Das heißt, anorganische Materie beeinflussen, als ob sie ein Teil des eigenen Leibes wären. So habe ich einmal einen Film im Fernsehen gesehen, in dem das bekannte Medium Uri Geller Uhren durch seine Intention nach Belieben vorwärts und rückwärts laufen ließ. Nach dieser Sendung stellte ich zu meiner Überraschung fest, dass meine eigene Uhr 9 Minuten nachging, was mir vorher und nachher nicht mehr vorgekommen ist. Ich musste unter dem Eindruck des Films meine eigene Uhr unbewusst psychokinetisch verstellt haben. Die meisten parapsychologischen Phänomene habe ich bei Versuchen beobachtet, in denen Dr. Behrendt, der seit Jahren auf diesem Gebiet arbeitet, mit dem Medium Ronny Markus ausführte. Dr. Behrendt hat solche Versuche in verschiedenen Büchern veröffentlicht. Einmal, als außer ihm und dem Medium nur ich noch zugegen war, hatte ich Ronny Markus einen Yale-Schlüssel aus meinem Besitz gegeben, den dieser etwa 45 Grad psychokinetisch verbog. Ich legte den Schlüssel neben mich auf einen Tisch, während etwa 2 Meter von mir entfernt die beiden mit anderen Versuchen weiterarbeiteten. Als ich etwa eine Viertelstunde später zufällig wieder auf den Schlüssel blickte, war er um 90 Grad verbogen. Und wieder etwa eine halbe Stunde später lag er in 2 Teilen auf dem Tisch neben mir, ohne dass jemand von uns dreien sich mit dem Schlüssel beschäftigt hätte. Die psychokinetische Intention des Mediums, die damit begonnen hatte, den Schlüssel zu verbiegen, hatte also ohne unsere Beteiligung weitergewirkt und ihn zerbrochen. Man nennt solche Phänomene Spuk. Die Phänomene, die in der Parapsychologie berichtet werden, verlangen also auch die anorganische Materie in die evolutionäre Reihe psychophysischer Phänomene einzuordnen. Ich will hier nicht über Quarks reden, weil es zu viel in die Theorien übergeht, wo ich noch einen Abschnitt habe, sondern jetzt zum Schluss übergehen. Wenn die Biosemiotik die Einseitigkeit der naturwissenschaftlichen Forschungsmethoden betont und eine Ergänzung anstrebt, so steht sie heute nicht mehr allein. Es gibt eine in dem Goldman Verlag herausgegebene Bücherreihe von Autoren, die unter dem Titel New Age – Modelle für Morgen erscheinen und die Spiritualität des Menschen durch eine neue Denkweise zu vertiefen suchen. Dazu gehört Ken Wilber, der glaubende Mensch, die Suche nach Transzendenz, Rupert Sheldrake, das schöpferische Universum, die Theorie des morphogenetischen Feldes, Robert Müller, die Neuerschaffung der Welt mit dem Weg zu einer globalen Spiritualität und Marilyn Ferguson, Geist und Evolution. Es sind Bücher, die versuchen, das von den klassischen Naturwissenschaften bestimmte materialistische Weltbild des Menschen zu erweitern, um den Gefahren, die die Zukunft des Menschen bedrohen, entgegenzuwirken.
Ich hätte eine wertvolle Ergänzung zu dem Themenkomplex, den wir bearbeiten, und ich würde Sie bitten, es, wenn es Ihnen gerecht ist, es vorzutragen.
Ich habe das nicht ganz verstanden, ja.
Bei der Frage der Sehnervenkreuzung bewegt mich die Frage, bei Menschen ist es doch so, dass die nur eine Sehnervenhalbkreuzung stattfindet, dass also unterschieden wird zwischen dem äußeren und inneren Gesichtsfeld. Hat das eine Bedeutung in Ihrer Überlegung?
Nein, das ist einfach, die Kreuzung soll zu einem vollkommenen Weltbild führen, zu einem Gesichtsbild führen. Und ist deshalb so angeordnet, dass sie je nachdem, wie die Kreuzung verläuft, immer zu diesem Ergebnis führt. Also wenn die beiden Augen zum Teil dasselbe Gesichtsfeld haben und deshalb die eine Seite nicht gewissermaßen schon von natürlicher Weise auf der anderen Seite ihr Bild entwirft, dann ordnet sich das auch ein. Das ist streng eben angepasst an dieses Gegenüber von Subjekt und Objekt, dass eben diese Welt, die uns objektiv gegenübertritt, eben uns gegenüber ist. Dieses Gegenüber muss in irgendeiner Weise hier repräsentiert sein.
Frage. Und zwar hat die Akupunktur, das Akupunktursystem, die Meridiane, auch eine Überkreuzung im Mund-Schleimhäute. Und zwar bedeutet die eine rechte Seite Organe links und die linke Seite Organe rechts. Ist darüber etwas bekannt oder könnte das zusammenhängen auch mit diesem Überkreuzungsphänomen, nun nicht auf die Augen spezialisiert, sondern überall im Körper?
Ja, die Überkreuzung ist ja nicht nur bei den Augen, sondern alle Sinnesorgane, auch selbst die Motorik unseres Körpers, kreuzt. Und ich kann nicht im Näheres darüber sagen, weil ich die Akupunktur nicht im Einzelnen kenne und nicht sagen kann, wie vielleicht hier Wirkungen von der Zunge aus übertragen werden. Also ich kann darüber nichts sagen. Aber dass eben das Phänomen der Kreuzungen, dass die Nerven, auch die Muskelnerven eben kreuzen, das ist für die Physiologie, früher naturwissenschaftlich war das eine sehr schwere Tatsache. Man hat hin und her geraten, hat die Sache dann fallen gelassen. Es gibt im Anfang dieses Jahrhunderts wurden viele Autoren bemühten sich, hier etwas zu klären, es kam nichts heraus und das Rätsel blieb so, dass eben diese Nobelpreisträger vor 2-3 Jahren sagen konnten, der Sinn der Faserkreuzungen ist unbekannt. Dass er ein ganz elementarer Ausdruck unseres Verhältnisses als Subjekten zur Welt darstellt, das wurde nicht bedacht, weil man überhaupt nicht in diese Richtung denken kann im Reich der Naturwissenschaften. Im Bereich der Naturwissenschaften muss eine Ursache, geht man von der Ursache zu ihrer Wirkung. Das ist auch eine Tatsache. Und dass diese Dinge einen Sinn haben können, dass man das Gehirn analysieren kann, wie man eine Sprache analysiert, dass man hier gewissermaßen eine Grammatik feststellt in einem übertragenen Sinn. Solche Dinge sind für die Naturwissenschaften unmöglich, denn sie brauchen eben immer eben Tatsachen und nicht Deutungen. Wenn ich das Gehirn deute wie eine Sprache, ist das eine Deutung. Wenn ich es besser verstehe damit als die Naturwissenschaftler, das wird meistens dann nicht beachtet. Ich habe dieses bessere Verständnis eben schon seit Jahren festgestellt und für mich war sehr überraschend, dass die New York Academy of Sciences, die als eine streng wissenschaftliche Akademie in der Welt gilt, dass die ausgerechnet nach meinem letzten Buch mich als Javier vorgeschlagen hat, dann, dass ich bereit war, aufgenommen zu werden, mich aufgenommen hat. Denn es ist an sich vielleicht die berühmteste naturwissenschaftliche Akademie in der Welt.
Ja, wir wollen, da keine Meldung ist. Also vielen Dank, Professor Rothschild, für den Vortrag, für das Kommen. Nochmals die besten Glückwünsche zum 90. Geburtstag. Ihnen viel Kraft und auch viel Freude und viel Energie, diese Ihre Gedanken noch weiterhin kundzutun. Und ich